Guten Morgen, hier ist Harald Hagen von Fenster zum Leben. Hier folgt ein kurzer Beitrag zum Thema Mitleid und Mitgefühl, wie sie sich in ihrer Wirkung unterscheiden. Dieses Thema war in dem Gesprächskreis, den wir mit drei Personen führen oder moderieren, Grundlage, und die dazu gesammelten Informationen wollte ich natürlich auch gerne weitergeben. Mitgefühl, auf Spanisch heißt es Compassion, heißt Dasein, wenn erwünscht, auch helfen. Dazu eine kleine Geschichte. Ein kleiner Junge kam später nach Hause, als die Mutter erwartet hatte. Als sie nach dem Grund der Verspätung fragte, antwortete das Kind: Ich habe Julia geholfen. Ihre Puppe ist kaputt gegangen. Die Mutter fragt: Hast du geholfen, sie zu reparieren? Nein, antwortete das Kind. Ich habe ihr geholfen zu weinen. Das wäre jetzt Mitgefühl. Bei diesen Gesprächskreisen wird am Anfang meistens auch eine zum Thema passende Geschichte vorgelesen. Und die dazu ausgesuchte, wobei leider nicht draufsteht, von wem sie ist, heißt: Warum machen die das so? Pauls Tochter Anna hatte eine Dokumentation über ein Stammesvolk in Afrika gesehen und war davon so begeistert, dass sie das sofort erzählen wollte. Weißt du, Papa, da waren ein Mann und er hatte einen Sack mit Getreide gestohlen, aber das brauchte die Familie zum Brotbacken. Paul dachte überall das Gleiche. Er dachte an Holger, ein Mitarbeiter, der im vergangenen Monat entlassen wurde, weil er gestohlen hatte. Papa, Anna hatte gemerkt, dass ihr Vater abwesend war. Entschuldige, Schatz, sagte Paul, was haben Sie denn mit dem Mann gemacht? Haben Sie ihn fortgejagt? Nein, meinte Anna, das war komisch. Alle haben aufgehört zu arbeiten. Dann haben sie sich in einen Kreis gesetzt, sogar die Kinder. Und der Dieb war in der Mitte, und dann hat jeder im Kreis dem Dieb gesagt, was er in seinem Leben bereits Gutes getan hat. Zum Beispiel, wie er mit den Kindern gespielt hat, wie er bei einer alten Frau das Dach repariert hat, wie fleißig er auf dem Feld war und wie toll er Flöte spielen kann und wie gut er Geschichten erzählen kann. Sie haben ganz lange erzählt. Vorher haben sie ausgemacht, dass sie nur die Wahrheit sagen. Und der Chef von dem Stamm hat gesagt, dass sie alle mit Liebe reden sollen. Und die Leute haben so lange erzählt, bis jeder dran war. Das hat bis in die Nacht gedauert. Und dann hat der Chef ihn gefragt, ob er bleiben möchte. Und er hat ja gesagt. Und der Chef hat gesagt, dass sie jetzt gemeinsam die Vergangenheit losfliegen lassen. Dann haben ihn alle ganz fest umarmt und er hat geweint und sie haben getanzt und ein Fest gefeiert. Annas Vater musste wieder an Holger denken. Holger war im Grunde genommen ein angenehmer Mitarbeiter. Hilfsbereit, fröhlich, ein sympathischer Kerl eigentlich. Papa, unterbrach Anna Pauls Gedanken, warum machen die das so? Ja, ich denke, das ist Mitgefühl aus dem Herzen eines Kindes. Wäre das jetzt nicht nur eine Geschichte, sondern wäre es nicht auch eine Möglichkeit, im Leben tatsächlich miteinander umzugehen? Wie viele junge Menschen heute hört man, die einfach nur so aus Spaß Ladendiebstähle begehen? Das machen die ja nicht nur aus Gründen, um schnell und clever zu sein. Da steckt ja auch was anderes dahinter. Als ich vor vielen Jahren noch, in jungen Jahren muss ich sagen, ist jetzt schon sehr lange her, im Gefängnis gearbeitet habe, war ich einmal bei einer Entscheidungsfindung dabei, ob man diesen Mann fürs Wochenende vorübergehend mal nach Hause entlassen könnte oder ob er fluchtgefährdet wäre. Dieser Mann saß ein, weil er in ein Geschäft eingebrochen war, nur um sich etwas zu essen zu holen. Ich weiß nicht, wie die Gerichtsverhandlung ausgegangen ist und ich weiß auch nicht, wie die ganzen Hintergründe waren, aber es war schon bedenklich, dass jemand irgendwo einbrechen muss, nur um etwas zu essen zu bekommen. Ansonsten hatte er nichts mitgenommen. Ich weiß nur, dass ich es damals auch als richtig empfand, dass man ihn zu seiner Familie fürs Wochenende hat freigelassen und er am darauffolgenden Montag auch wieder kam, um seine Reststrafe abzusitzen. Das ist auch die Seite in unserer Gesellschaft. Wie unterscheiden sich nun Mitgefühl und Mitleid? Die aus meiner Sicht vereinfachte Darstellung ist, wer Mitleid ausstrahlt, ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Das hat die Folge, ich nehme den Menschen, der mir gegenübersteht, nur aus meiner Emotion heraus wahr. Das heißt, ich setze mich in Distanz zum leidenden Menschen. Ich kann mich nicht authentisch auf ihn einlassen und will vielleicht auch nicht wirklich für ihn da sein. Nicht selten will ich sein Leid einfach nicht an mich heranlassen, weil es ist mir zu mühsam. Das zeige ich, indem ich mich in leere Worthülsen flüchte, Kopf hoch, das wird schon wieder, alles wird gut und so weiter und so weiter. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Diese scheinbar anteilnehmenden, aber nicht hilfreichen Formulierungen zeigen dem Menschen, dem ich so begegne, ich will oder auch kann mich darum jetzt nicht kümmern. Je nach Situation kann dies für mein Gegenüber als klare Zurückweisung empfunden werden. Er fühlt sich nicht verstanden, ist vielleicht sogar verletzt. Je nachdem, wie das Ganze gelaufen ist, schämt er sich sogar. Dann, das habt ihr sicherlich selbst auch schon erlebt, gibt es Verächtliches, Mitleidiges, auf einen Menschen herabsehen. Hier geht es nicht ums Leid, hier ist Überheblichkeit zu erkennen, mit dem Ziel, sich selber für etwas Besseres halten zu wollen. Wer so denkt und handelt, wird den Menschen absichtlich erniedrigen. Dann gibt es noch das Mitleid, wenn ich mich über einen anderen überhebe und meine, ich müsse ihm unbedingt etwas beibringen, weil alleine würde er die Dinge, die ich für richtig halte, nicht auf die Reihe bringen. Und da ich immer schon oft erzählt habe, dass Gott sehr viel Humor hat, möchte ich das an einer russischen Legende beschreiben, wie sich das darstellen kann. Die Geschichte heißt einfach. Auf einer Insel lebten drei fromme Männer. Von nah und fern kamen die Menschen, um mit ihnen zusammen zu sein und zu beten. Eines Tages besuchte sie auch der Bischof. Als sich sein Schiff der Insel näherte, erwarteten ihn am Rande, am Strand, drei ärmliche Gestalten. Man sagt, begann der Bischof, dass ihr Gott schaut, wie betet ihr zu ihm? Die drei sahen sich ratlos an. Wir beten einfach, wir sind drei und du bist drei, steh uns bei. Der Bischof war bestürzt. Nichts sonst? Kein Vaterunser? Keinen Rosenkranz? Keine Psalmen? So viel Unwissenheit konnte er natürlich nicht zulassen. Und so fing er an, ihnen das Vaterunser Wort für Wort vorzusagen. Als die drei es nachsprechen konnten, verabschiedete sich der Bischof und er war sehr zufrieden. Aber kaum befand sich sein Schiff wieder auf hoher See, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Hand in Hand eilten die drei über das Wasser auf ihn zu. Atemlos riefen sie, »Verehrter Herr, wir haben es vergessen. Wie geht es noch weiter? Nach geheiligt werde dein Name.« Ergriffen warf sich der Bischof auf dem Schiff nieder und berührte mit der Stirn die Planken. Und er sagte, »Betet bitte so weiter, wie ihr es immer getan habt. Gott hört euch.« Erleichtert verbeugten sich die drei und gingen beruhigt über die Wellen zurück zu ihrer Insel. Ja, das ist dann nicht das wünschenswerte Ziel von Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet, ich sehe den oder die andere und sehe auch das Leid, das dieser Mensch durchmacht. Aber ich lade mir sein Leid nicht auf meine Schultern. Aber ich nehme Anteil, zeige echtes Interesse, und wenn ich in mir das Bedürfnis verspüre, frage ich ihn, ob es ihm hilft, wenn ich ihn einfach mal in den Arm nehmen darf. So eventuell um emotionale Nähe und vielleicht sogar Vertrauen zu schenken. Natürlich entscheidet er selber, ob ihm das angenehm ist. Dann bin ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir, ohne Distanz auszustrahlen, zeige ihm, ich bin für dich da, nehme mir Zeit und höre dir auch aufmerksam zu. Wenn der leidende Mensch das möchte, suchen wir nach Möglichkeiten, ob und wie das Leid minimiert werden kann. Ob es Möglichkeiten gibt, es vielleicht sogar auch aufzulösen. Oder wenn es nicht möglich ist, ihm zu zeigen, und das ist oft nicht einfach, dazu später mehr, ich kann das aushalten und werde gerne Zeit mit dir zusammen verbringen. Je nach Situation kann es sein, dass ich vom Leid des Menschen so überfordert bin, dass ich zwar scheinbar hilfsbereit daherkomme, aber statt Mitgefühl entsteht ein ambivalenzerzeugendes, getarntes Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Schade, dass ihr das Bild nicht sehen könnt, was ich hierzu eingefügt habe, denn was sich kompliziert anhört, zeigt vielleicht das nachfolgende Bild. Da ist ein Junge abgebildet, der ein viel zu großes Hemd trägt, mit einer viel zu großen Krawatte, der schon etwas traurige Augen hat und die Frage oben drüber steht, da bin ich, kann ich dir helfen? Also ein Helfertyp, der eigentlich überfordert ist. Da stellt sich dann die Frage, was ist deine Motivation, anderen zu helfen? Wie das ist, wenn man damit überfordert ist und in vollkommen falsche Bahnen geht, habe ich in beschämender Weise selbst erlebt. Und zwar bei mir, nicht bei anderen. Und es dauerte immerhin noch 7 Jahre, bis dass ich selber verstanden habe, wie schräg ich unterwegs war, wo ich doch scheinbar alles richtig gemacht hatte. Zur Situation, die das beschreibt. Wir, meine Frau und ich, folgten 1999 der Empfehlung unserer Geschäftsbank, Sicherheiten für unser kleines Unternehmen zu bilden, was nur, so der Firmenkundenberater, in Form von Betongold, also Bauen, möglich sei. Wir hatten nie an Bauen gedacht, und auch keine Bausparverträge, weil unsere Bausparverträge, haben wir dem Bankberater gesagt, das sind unsere Kinder. Weil uns das aber schon auch angesprochen hat, haben wir alles im Gebet mit Gott besprochen. Das heißt, wir haben ihm gesagt, wir gehen das Projekt nur an, wenn kein einziges Hindernis auftaucht. Und es war einfach toll, alles lief wie von alleine. Am letzten Notargespräch im August 1999 kamen wir raus auf die Straße und sahen über der ganzen Landschaft, wir wohnen hier in der Eifel, einen starken, vollständigen Regenbogen. Den deuteten wir als Gottes Zustimmung und dachten, das haben wir jetzt richtig gemacht. Aber was dann kam? 2 Monate später, unsere kleine Firma erhielt, wie abgeschnitten, keinen Anruf mehr, keine Aufträge mehr. Es war, als hätte man alle Datenleitungen gekappt. Wir hatten im Dezember, also 3 Monate später, ein voll finanziertes Haus da stehen. Unsere Silberhochzeit war 4 Wochen später. Mittlerweile hatten wir alle Mitarbeiter entlassen, einschließlich meiner Frau. Auch ich selbst war auf Arbeitssuche. Die Firma selbst ruhte. Ich hätte sie löschen wollen, aber unser Steuerberater sagte, die frisst kein Brot, lass sie ruhen. Wenn du sie jetzt zumachst, wirst du sie nie wieder aufmachen. In dem Punkt hatte er ausnahmsweise mal recht. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns die Silberhochzeit nicht kaputt machen lassen. Wir haben sie in Köln noch gefeiert und sind dann in unser neues Haus in die Eifel gezogen und hatten ab da keine Idee, wie es überhaupt weitergehen könnte. Dabei hatten wir doch alles richtig gemacht. und hatten Gott auch gesagt, dass er uns warnt, wenn irgendwo etwas nicht beachtet wird. Und wir haben uns natürlich Vorwürfe gemacht und uns auch gefragt, was haben wir nicht beachtet? Wir verstanden gar nichts mehr. Unsere gesamte Existenz hing am seidenen Faden. Keine Aufträge, keine Mitarbeiter, aber ein frisch gebautes Haus mit einem nicht unbeträchtlichen Summe. Ich sah, wie meine Frau gelitten hat. Als lösungsorientierter Mensch begann ich, ihr die Welt schön zu reden. Immerhin sind wir gesund, unsere Kinder sind schon aus dem Haus und so weiter und so weiter. Versuch es doch mal so zu sehen. Vielleicht sollen wir etwas daraus lernen. So war ich unermüdlich im Einsatz, pausenlos damit beschäftigt, alles zu tun. Ich war in meinem Machermodus, weil ich wollte meine Frau vor dem, was sie durchmachte, dem Leid, das sie empfand, ich natürlich auch, ich wollte sie einfach nur schönreden. Von außen betrachtet konnte mein Einsatz dazu, der immer schlimmer wurde, vielleicht sogar als lobenswert und fürsorglich bezeichnet werden. Um es kurz zu machen, der Kampf um unsere nackte Existenz dauerte zermürbende 7 Monate, bis das Blatt sich wendete, wir Aufträge erhielten, Leute einstellten und von da ab erstmal nur noch 2, 3 Jahre nur noch gearbeitet haben. Wir wissen bis heute nicht, wie wir diese 7 Monate überlebt haben, wozu das gut sein sollte. Auch, das gebe ich ehrlich zu, fühlte ich mich von Gott im Stich gelassen. Eigentlich hätte die Bank das Haus einkassieren können und wir wären bis ans Lebensende mit diesem riesigen Schuldenberg beschäftigt gewesen. Was da geschah, entzieht sich jeder Erklärung, zumal wir uns keiner Schuld bewusst waren. Heute ahnen wir, wir mussten etwas lernen und ich ganz besonders viel. 7 Jahre später, auf einem Seelsorgeseminar bei Team F in Thüringen, stellte ich in einer Intervisionsgruppe dieses Erlebnis als mein Thema zur Diskussion, um die Meinung der anderen zu hören. Was dann kam, damit hatte ich nicht gerechnet. Mehrere Frauen doch zeigten ihr Unverständnis sehr deutlich. Sie waren einfach fassungslos, wie ich in diesen für uns schlimmsten Monaten mit meiner Frau umgegangen war. Ich verstand zuerst gar nichts. Hatte ich doch, so meine Überzeugung, alles richtig gemacht. Ihr die graue Welt bunt malen wollen, ihren Blick von ihrer Angst und Sorge mit Ablenkungen und vielen Erklärungen wegzulenken versucht, wenn ich dabei auch nicht sehr erfolgreich war. Nach Aufarbeitung der Situation stellte sich heraus, ich konnte mit dem Leid der berechtigten Angst und Sorge meiner Frau nicht umgehen. Diese geballte Emotion, in der meine Frau lebte, war für mich zu einer Bedrohung geworden, die ich nicht aushalten konnte. Jetzt erst begann ich ganz langsam zu verstehen, dass ich in diesen 7 Monaten in Wirklichkeit nur mit mir selber beschäftigt war, um den Zustand meiner eigenen Hilflosigkeit durch extremste Aktionen zu übertünchen. Anstatt mich den Sorgen der Angst um unsere Zukunft, die meine Frau durchlebte, zuzuwenden, für sie da zu sein, ihre berechtigten Klagen, das nicht verstehen zu können, was uns da gerade passierte, einfach zuzulassen. Ihr endlich den Raum zu geben, den sie brauchte, um einmal alles rauszulassen, was sie doch so sehr quälte. Dabei hätte ich einfach nur da zu sein brauchen. Und jetzt kommt das Schwierige, was ich am Anfang auch sagte, das auch aushalten können und ihr mein Mitgefühl so zu zeigen, dass sie es auch spürte. Aber es ist mir nicht möglich gewesen. Von außen betrachtet sah es zwar gut aus, was ich alles für meine Frau tat, aber ich musste mich der Wahrheit stellen, mir meine eigene Ohnmacht anschauen. Ich war nicht für sie da, wollte ihre Qual nicht hören, denn ich konnte es nicht ertragen. Ihre Emotionen empfand ich, wie schon gesagt, als Bedrohung für mich, weil bisher konnte ich doch fast alle Probleme lösen, denn ich war ja ein Problemlöser. Wieso schaffte ich das diesmal nicht? Deshalb floh ich vor mir selbst, meiner eigenen Angst, verlor dabei den Blick auf meine Frau, habe sie alleine gelassen, anstatt da zu sein, Und gerade in dieser Krise hätte sie mich mehr gebraucht denn je. Ich schämte mich, es fiel mir nicht leicht zuzugeben, auch vor dieser Gruppe, der ich das eigentlich aus anderen Gedanken heraus mitgeteilt habe. Aber es war die Wahrheit. Ich konnte mir so mein Verhalten ansehen, konnte meine Frau um Vergebung bitten. Wie war es möglich, dass ich so blind handeln konnte? Den wahren Grund fand ich noch am selben Tag, nachdem mein Supervisor mit mir diese Ursache bearbeitet hat. Es war ein Muster aus meiner Herkunftsfamilie. Die drei Lebensmottos meines Vaters, wir waren drei Kinder und ich davon der Jüngste, kannten wir alle. Wir haben sie gehört, aber sie waren auch verinnerlicht. Einer seiner Mottos war: Wir haben keine Probleme, nur andere haben welche. Schon verrückt, ne? Oder: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Dieser Satz wurde meist noch mit dem lapidaren Satz ergänzt: Kann ich nicht, gibt's nicht, dann stellst du die Kanne weg, dann geht es. Noch ein Satz, der auch nochmal andere Auswirkungen hat, war: Wir brauchen niemanden, wir sind autark, daher sind wir auch niemandem etwas schuldig, wir machen und können alles alleine. Dieser Satz ist eine Lebenslüge, wie ich heute weiß, der schlimmer nicht sein kann. Die Folge von diesem dritten Lebensmotto war, dass es mir selber jahrelang schwer fiel, wenn mir jemand etwas schenken wollte. Es fiel mir schwer, etwas anzunehmen, einfach nur so. Von mir konnte zwar jeder fast alles haben, ich gelte bis heute als großzügig, aber was geschenkt annehmen, einfach nur so, ohne Gegenleistung, das durfte ich erst noch lernen. Nachdem ich das verstanden hatte, wollte ich diese Lügen in meinem Leben nicht weiter Raum geben, denn sie haben mich bis zu meinem immerhin 45. Lebensjahr bestimmt. Und ich hatte ja bis dahin auch nie einen Grund gesehen, sie zu überprüfen. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, konnte ich sie in dieser Woche in Thüringen durch diese Betreuung und Seelsorge auflösen. Sie verloren ab da ihre Macht über mich. Und ich gestand mir ein, nicht jedes Problem kann ich lösen. Oft brauchen wir Hilfe. Und Hilfe annehmen, was mir bis zu diesem Zeitpunkt immer sehr schwer fiel, verbindet mich sogar mit anderen. Es ist etwas Gutes und etwas Schönes. Und es schafft Vertrauen. Und seitdem ist mein Leben auch etwas leichter geworden. Und dieser Satz von meinem Vater, wir brauchen niemanden und nur andere haben Probleme, sind genauso Lebenslügen, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun haben. So lernte ich auch, mit dem Leid anders umzugehen. Und vor allen Dingen, wenn es um Hilfe anbieten ging. Und so habe ich gelernt, nur meine Hilfe dann anzubieten, wenn ich mir auch die Zeit genommen habe, mir ehrlichen Herzens über folgende Punkte klar zu werden. Punkt 1. Kann ich das leisten, was ich vielleicht hier anbieten möchte? Punkt 2. Habe ich dazu überhaupt die Kraft, die Mittel, die Zeit? Es kann ja sein, dass es ein langer Prozess wird. Punkt 3. Was ist meine ehrliche Motivation der Hilfe? Würde ich es tun, um Anerkennung zu sammeln, um gut dazustehen, also um mein Ego zu füttern? Oder ist meine Hilfe tatsächlich frei von Erwartungen? Erst dann, wenn ich Hilfe so anbieten kann, kommt sie aus meinem freien Herzen. Dann kann der Mensch, dem ich sie schenke, mir auch vertrauen und sich darauf verlassen, dass ich nicht mittendrin mit fadenscheinigen Erklärungen aussteige. Und somit werde ich auch ihn nicht enttäuschen. Jetzt habt ihr vielleicht eine Ahnung, wie vielschichtig dieses Thema auch ist. Ich las kürzlich in einem Buch dazu eine Erzählung, wo ein Lehrer seinen Schüler suchte in der Klasse. Und ich möchte es sinngemäß wiedergeben, er rief nach ihm, aber er antwortete nicht und er konnte ihn auch nicht sehen. Und die anderen Schüler sagten, der ist nicht da, er fehlt schon seit 2 Tagen. Und der Lehrer fragte, warum? Die Schüler, das wissen wir nicht. Und er sagte, wollt ihr den Grund denn nicht wissen? Man muss dazu sagen, das sind Schüler gewesen, kurz vor der Abiturklasse, also keine Kinder, die ja in vielen Dingen noch oberflächlich oder vielleicht noch nicht so tiefgehend waren. Doch, sagte einer der Schüler, aber da wird schon nichts sein. Der Lehrer fragte sie, würdet ihr ihn etwa nur anrufen, wenn er im Sterben läge? Ständig redet ihr von Liebe, die man geben, suchen, bekommen muss, und dann seid ihr nicht einmal in der Lage, einen eigenen Klassenkameraden anzurufen, den ihr schon kennt, mit dem ihr jeden Tag hier normalerweise in der Klasse sitzt, nur um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Was ist mit euch los? Ich sage euch, der einzige Weg, den eigenen Schmerz zu lindern, ist, sich des Schmerzes der anderen anzunehmen. Und die Liebe ist der einfachste Gedanke von allen. Er spricht eine sehr schlichte Sprache. Es genügt eine Geste, ein Wort, ein Blick, ein Anruf, aber ausgerechnet diese Dinge tun wir nicht. Wir schieben sie ständig auf, entweder ist es uns egal, oder aber, weil es scheinbar immer etwas Wichtigeres gibt. Und er forderte seine Schüler auf, fangt jetzt damit an, das zu ändern. Ja, was sollen wir denn tun? Obwohl sie sonst auf diesem Gebiet alles wissen, was zu tun ist. Also sagt der Lehrer ihnen, ruft ihn an. Jetzt? Ja, ruft ihn an. Stellt ihn auf Lautsprecher. Dann ist er hier bei uns anwesend. Er fühlt sich gehört und hat auch das Gefühl, dass er eine Bedeutung hat. Das wäre Mitgefühl. Zum Schluss dieser Gesprächskreise ist es bei uns auch üblich, dass wir einen Segen vorlesen. Und da ich ein Sammler bin, habe ich davon nicht wenige. Für diese Zusammenkunft hatte ich folgenden Segen ausgesucht und vorgelesen als Abschluss der Runde. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innewohne die Kraft zu segnen und zu trösten. Herr, segne meine Augen, dass sie die Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, sondern dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige und dass andere sich in meiner Gegenwart wohlfühlen können, auch unter meinem Blick. Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen und dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not. Dass sie verschlossen seien, wenn es Lärm und Geschwätz gibt, aber dass wir das Unbequeme nicht überhören. Herr, segne auch meinen Mund, dass er dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, sondern dass er heilende Worte spricht, dass er Anvertrautes bewahrt. Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem Geist, damit es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. Lass mich dir verfügbar sein, mein Gott, mit allem, was ich habe und bin. Das möchte ich noch ergänzen durch den Satz, den ich schon in mehreren Podcasts verwendet habe, der für mich alles umfasst, was unsere Aufgabe ist. Und einige, die vielleicht schon öfters zugehört haben, kennen ihn. Der Satz lautet, tu das, was du kannst, an dem Ort, wo du bist, mit dem, was du hast, mach dich selbst nicht klein und lass dich auch von niemand anderem klein machen. Folge deinem Herzen, du hast Potenzial. Dein Leben hat Bedeutung. Und schütze dein Herz vor den Angriffen anderer, denn aus deinem Herzen quillt das Leben. Das ist jetzt das Ende dieser 40. Folge und ich wünsche euch, dass ihr vielleicht das eine oder andere an Gedanken mitnehmen könnt, wie ich schon öfters gesagt habe, zum Selber- und Weiterdenken. Das ist ja das, was wir alle voneinander brauchen, um uns entwickeln zu können. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag mit viel Sonne. im Herzen gute Begegnungen, Augenblicke der Freude und des Lachens. Ja, Grüße von Harald, bis zur nächsten Folge.